herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Und heute lautet die Frage, ist die Bibel frauenfeindlich?
Okay.
Spannend, ja.
Ja, okay. Also ich glaube, das ist eine Frage oder die Antwort auf diese Frage entscheidet sich so ein bisschen daran, aus welcher Perspektive ich da drauf schaue. Ja, also schaue ich zum Beispiel aus der Perspektive damals drauf, also was haben bestimmte Aussagen für die Zeit damals bedeutet? Wie war das für die Frauen, die das, und für Männer und Frauen, die das damals gelesen haben? Oder schaue ich mit der Brille des 21. Jahrhunderts und bestimmter auch, ich sag mal, politischer, gesellschaftlicher Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf diese Geschichte, weil dann kriege ich ein anderes Bild. Ja, dann habe ich irgendwie eine andere Idealvorstellung und habe demzufolge auch einen anderen Maßstab. Und dann gibt es sicher Stellen, an denen man sich dann stößt.
Okay, spannend, weil ich hätte irgendwie jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, hätte ich jetzt gesagt, nee, warum denn? So, aber ich glaube, da...
Noch nie was von Paulus gehört, das Weib schweige in der Gemeinde.
Ja, doch. Aber ich glaube, dass ich dann trotzdem die positiven Dinge, die Jesus einfach auch zu den Frauen und über die Frauen und was für eine Stelle für die Frau damals hatte. Aber deswegen spannend.
Wir folgen mit Jesus, wir folgen Jesus gegen Paulus, oder wie?
Nein. So jetzt auch wieder. Nee,
also ich denke, es ist tatsächlich gut, so ein bisschen zu differenzieren und mal zu schauen, auch es gibt Stellen, an denen sich natürlich immer diese Frage entzündet, ja. Also wie kommt man überhaupt drauf, so zu denken? Mhm. Und da fallen einem natürlich so ein paar Stellen auf. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal so vom Großen her, vom Allgemeinen her uns das mal anschauen und dann zum Speziellen gehen. Also wenn ich so aufs Große schaue, dann würde ich sagen, also der erste Beleg für mich ist bereits die Schöpfungsgeschichte, wo Gott im Schöpfungsbericht Kapitel 1 sagt, also er schuf den Menschen und er schuf ihn als Mann und Frau. Mhm. Ja, und da liegt irgendwie keine Wertung drin, sondern also das ist nicht irgendwie, das ist nicht keine Abstufung. Ja, jetzt kommt natürlich sofort der Einwand, aha, aber es gibt ja noch einen zweiten Bericht von der Schöpfung und da wird also praktisch erst der Mann geschaffen und dann wird die Frau aus ihm heraus geformt und dann heißt es bei Luther auch noch, ja, dass die Frau eine Gehilfin sein soll.
Ja.
Und da ist natürlich, da hakt natürlich schon wieder die Kritik ein. Man sagt, da liegt ja schon wieder diese Abwertung der Frau. Ja, das haben wahrscheinlich Männer geschrieben, deshalb ist das so. Aber ich würde sagen, das ist ein Missverständnis, weil dieser Schöpfungsvorgang, das also dieses, also zunächst mal muss man sagen, Adam ist zwar einerseits ein Name, aber andererseits bedeutet Adam auch einfach nur Mensch. Mhm. Ja. Genauso wird gesagt, also mit dieser Schaffung der Frau aus dem Mensch heraus, ja, soll zunächst mal deutlich gemacht werden, dass sie praktisch aus dem gleichen Material geschaffen ist wie er. Also dass sie praktisch wirklich zu der gleichen Gattung gehören, dass sie also die gleichen Lebewesen sind. Mhm. Also da liegt jetzt nicht unbedingt ein drin, er war zuerst und sie, sondern dieser erste Mensch ist eben tatsächlich Mensch, Adam.
Ja.
Ja. Und das, was Luther da gesagt hat mit Gehilfen, also was er mit Gehilfen übersetzt hat, heißt nicht, sie ist ihm zugeordnet als Angestellte, Sklavin oder sonst irgendwas, ja. Sondern eigentlich ist gemeint hier eine Ergänzung.
Mhm. Ja.
Ja, also das heißt, die beiden sind aufeinander bezogen und sollen sich ergänzen. Und darin liegt eben gerade keine höher oder tiefer Bewertung, ja, sondern darin liegt zunächst mal eine Gleichwertigkeit. Mhm. So, wenn man jetzt weitergeht in der Bibel, dann kommt man natürlich irgendwann an 1. Mose 3 vorbei. Ja, das heißt also diesen Bericht vom Sündenfall. Und da gibt's dann ja diese Stelle, dass also nachdem Gott die Schlange, also den Versucher, verflucht hat, dass er dann praktisch zu der Frau sagt, ja, also der Mann wird über dich herrschen. Ja, mhm. und dein Verlangen wird nach ihm sein, aber er wird über dich herrschen. So, wenn man das jetzt so nimmt, dann ist es aber jetzt an der Stelle nicht quasi der göttliche Wille, dass das so sein soll, sondern das wird hier dargestellt als eine Folge, eine Konsequenz, die sich irgendwie daraus ergibt, dass der Mensch sich aus der göttlichen Ordnung gelöst hat. Mhm. Ja? Und da, wo der Mensch nicht mehr in dieser göttlichen Ordnung lebt, da gibt es plötzlich Machtverhältnisse. Da fängt es auf einmal an, dass diese Gleichwertigkeit aufgehoben wird, aufgelöst wird und plötzlich Männer anfangen, über Frauen zu herrschen. Und das ist dort eigentlich eher, es ist nicht eine Aussage, so soll das sein und ich mache das jetzt so, dass es so ist, sondern es wird sich so ergeben. Ja? Eine Folge dieses Umstands, dass der Mensch sich aus dieser göttlichen Ordnung herausgelöst hat, ist, dass es ab jetzt Machtverhältnisse gibt. Ja, unter anderem auch die Macht zwischen Mann und Frau.
Ja, also auch alles außerhalb vom Paradies quasi.
Ja, ja. Genau. So, wenn wir jetzt weitergehen, also natürlich finden wir, oder was heißt natürlich, also wir finden dann eine Reihe von Geschichten, in denen natürlich überwiegend Männer vorkommen. Mhm. Was jetzt in der damaligen Zeit, aber auch, ich sag mal, das absolut Normale war. Wir finden in der Bibel aber im Gegensatz zu dem damals normalen Geschichten, in denen Frauen eine wesentliche Rolle spielen. Ja. Also es fängt schon damit an, dass bei Abraham uns, also nicht nur Abraham beschrieben wird, sondern genauso seine Frau Sarah. Mhm. Später gibt es eine sehr interessante Geschichte, also bei den Richtern. Da wird von der Richterin Deborah berichtet. Und die Richterin Deborah, die ist also offensichtlich tougher als die Männer ihrer Zeit. Ja, weil also sie ist die also sich da den Feinden entgegenstellt und mit ihrer durchaus mutigen, etwas makabren Tat da aber eben das Volk befreit hat. Und so tauchen immer wieder Frauengestalten schon im Alten Testament auf, was für die damalige Zeit eigentlich total unüblich und eher unnormal war. Mhm. Ja, also darin liegt also schon eine gewisse Wertschätzung. Ja. Man könnte Ruth nennen, man kann die Königin Esther nennen, die also beide eine wichtige Rolle spielen. Die Ruth kommt übrigens auch im Stammbaum Jesu vor. Ja. Auch die Prostituierte, die beiden Kundschafter beherbergt hat, ja, auch die wird gesondert erwähnt und taucht auch im Stammbaum Jesu auf. Ja, also von daher, da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die an der Stelle deutlich machen, es gibt eine grundsätzliche Wertschätzung gegenüber Frauen. Ja. Also von frauenfeindlich könnte man an der Stelle eigentlich nicht reden. Mhm. Wobei natürlich in der damaligen Zeit war das gesellschaftlich Normale, eben das, was nach dem Sündenfall praktisch vorausgesagt wurde, dass Männer die Herrschaft an sich reißen und dass Männer Frauen dominieren. Ja. Und das, was die Bibel berichtet, sind eigentlich eher Gegenbeispiele, sind eigentlich eher Zeichen dafür, dass das so ursprünglich von Gott nicht gewollt war. Ja, wir können ins Neue Testament reingehen. Jesus hat es schon erwähnt. Mhm. Bei Jesus finden wir etwas, was damals Also ganz und gar eigentlich undenkbar war. Also es werden nicht nur Jünger aufgezählt, sondern Jüngerinnen.
Ja.
Ja. Und also kein Rabbi hätte davon gesprochen, dass er auch Jüngerinnen hat, weil das war damals, ja, also irgendwie unvorstellbar. Ja. Man muss dazu ja auch sagen, Frauen hatten damals nicht das Privileg, dass sie irgendwo Zugang zu Bildung hatten.
Ja.
Und von daher war das natürlich für Rabbiner so ein Punkt zu sagen, ja, also ungelehrte Frauen, dumme Frauen jetzt hier in der Nachfolge zu haben, ja, also das ist ja unwürdig. Und da macht Jesus eben einen Unterschied, also indem er ganz selbstverständlich Frauen in seinem Gefolge hat und diese Frauen auch immer wieder eine prominente Rolle spielen. Ja? Also wenn man an Martha und Maria denkt, die erwähnt werden, ganz besonders natürlich Maria Magdalena, die immer wieder erwähnt wird, aber eben auch andere Frauen. Und jetzt kommt ein Umstand, den wir in einem anderen Podcast schon mal hatten, ja, also die ersten Zeugen der Auferstehung sind Zeuginnen.
Mhm.
Ja, also hätte man sich diese Geschichte ausgedacht damals, also so zeitgeschichtlich betrachtet, hätte das kein Mensch erfunden. Ja.
Ja, ja.
Aber darin liegt auch eine Wertschätzung, ja, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind. Wenn wir nochmal bei dem Grundsätzlichen bleiben, auch Paulus, der böse Paulus, der immer da so negativ zitiert wird, ja, sagt an einer Stelle ganz deutlich, also im Blick auf die Ordnung jetzt nach dem, oder die Ordnung im Reich Gottes, es gibt hier nicht mehr Mann oder Frau oder Herr oder Sklave oder so, sondern im Reich Gottes haben alle die gleiche Bedeutung.
Mhm.
Das heißt, da sind Machtstrukturen aufgehoben, da sind Besitzverhältnisse spielen da keine Rolle und Geschlechter spielen auch keine Rolle. Und das ist schon mal, ich sag mal, eine sehr grundsätzliche Aussage.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich vor allen Dingen zwei oder drei Stellen, die werden immer wieder angeführt als Beleg. Drei oder vier vielleicht sogar Stellen, die werden immer wieder angeführt als Beleg dafür, dass die Bibel eben doch und vor allen Dingen Paulus frauenfeindlich ist.
Ja, da wollte ich nämlich jetzt auch drauf raus, weil auch wie man auch auf die Idee kommt, die Frage dann auch zu stellen quasi, welche Stelle müsste man denn in der Bibel lesen, um darauf schließen zu können oder für sich ein Bild davon zu machen, um zu sagen, ja.
Ja, also es gibt diese Aussagen. Es gibt einmal eine Aussage, dass Paulus sagt, er gestattet einer Frau nicht zu lehren in der Gemeinde. Noch krasser ist natürlich diese eine Stelle, die ich am Anfang schon erwähnt hatte. Ja, also die Frau schweige in der Gemeinde. Dann gibt es eine Stelle, dann gibt es ja diese Stelle in Epheser 5, wo also diese christliche Haustafel, nennt man es häufig, beschrieben wird und dann gesagt wird, ja, die Frau ordne sich ihrem Mann unter.
Mhm.
Das wird natürlich auch in diesem Kontext häufig erwähnt und zitiert. Und dann gibt es noch eine krasse Stelle, die in der Paulus einen Zusammenhang herstellt und sagt, so praktisch, die Frau ist ja schuld am Sündenfall. Ja, und daraus resultiert natürlich, dass sie untergeordnet ist. Wenn man diese Stellen jetzt mal nach und nach durchgeht, also nehmen wir mal zunächst dieses Thema mit dem Schweigen und dem Nicht-Lehren. Das sind beide Stellen, die aus dem ersten Korintherbrief stammen.
Mhm.
Und man muss sich an der Stelle so ein bisschen natürlich vor Augen halten, was hatte Paulus da für eine Situation vor Augen? Er hatte eine Situation vor Augen einer Gemeinde, in der es an vielen Stellen sehr ungeordnet zuging.
Mhm.
Ja. Und zu dieser Unordnung, also Unordnung in Anführungszeichen zunächst mal, zu dieser Unordnung gehörte, dass es ständig Zwischenrufe gab. dass also zum Beispiel Frauen, die jetzt, ich sag mal, den entsprechenden, weil sie eben keinen Zugang zu Bildung hatten und deshalb bestimmte Vorinformationen fehlten, die dadurch jetzt Zwischenrufe hatten in bestimmten Versammlungen. Ja. Und an der Stelle sagt Paulus, und ich glaube, das ist wirklich genau darauf bezogen, an der Stelle sagt Paulus, es ist nicht gut, wenn praktisch jetzt eine Versammlung ständig dadurch unterbrochen wird, dass es diese Reinrufe, Zwischenfragen, sonst irgendwas gibt. Und das ist für ihn einfach eine sehr pragmatische Frage, dass er sagt, liebe Frauen, wenn da etwas unklar ist, fragt zu Hause nach. So, das ist natürlich aus heutiger Sicht, wenn man das so heute mit heutigen Ohren hört, wieder so, oh, ja, die sollen also ihre Männer fragen und so, ja. Aber es geht an der Stelle nicht darum, dass Paulus jetzt deutlich machen will, ihr Frauen, ihr seid dumm und ihr müsst jetzt eure Männer fragen und so weiter. So, es ging ihm an der Stelle, wenn man den Textzusammenhang anschaut, geht es um den Gottesdienst der Gemeinde. Mhm. Ja. Und an der Stelle ist ihm wichtig, dass an der Stelle es nicht irgendwie zu ungeordneten Verhältnissen kam. Ja? Und das ist aber keine Frage von Mann und Frau eigentlich. Und deshalb finde ich, ist diese Stelle falsch zitiert, wenn man das jetzt zu einer Grundsatzfrage macht und sagt, Paulus hat gemeint, immer sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen oder keine Frau darf lehren.
Mhm. Und es hat quasi kein Mann dazwischen gerufen, weil die halt eben...
Die vielleicht auch, aber aus anderen Gründen, und das hat Paulus aus anderen Gründen eben dann auch eingeschränkt, ja.
Okay.
Also das war nicht nur ein Thema von Frauen, ja.
Okay, ja.
Und man muss dazu dann auch noch ergänzend sagen, dass der gleiche Paulus natürlich selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass es in einer Gemeinde zum Beispiel Prophetinnen gibt.
Okay. Ja.
Und es würde sich ja nun überhaupt nicht, das würde sich ja überhaupt nicht vertragen mit dieser anderen Aussage, wenn Frauen grundsätzlich schweigen sollen in der Gemeinde. Mhm. Weil, ich weiß nicht, eine schweigende Prophetin macht nicht viel Sinn. Ja, ja. Also von daher ist diese Aussage oder kann diese Aussage eigentlich nicht so grundsätzlich gemeint sein, dass Frauen insgesamt die Klappe halten sollen.
Mhm.
Ja?
Ja.
Oder nichts beitragen sollten.
Okay.
So, zu dieser nächsten Frage der Unterordnung. Da muss man immer sagen, es gibt dieses, also da gibt es ja Aufforderungen an beide Seiten. Es gibt eine Aufforderung an die Seite der Frau und es gibt eine Aufforderung an die Seite von der Männer.
Mhm.
Ja. Und beide sind aufeinander bezogen und beide sollen dazu beitragen, dass es ein gutes, konstruktives Miteinander gibt. Und auch da steht nicht die Frage im Vordergrund, wer herrscht über wen. Also eigentlich soll gar keiner über einen anderen herrschen, weil Paulus leitet nämlich diesen Absatz ein mit der Feststellung oder mit der Aufforderung, ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi.
Mhm.
Ja, das heißt, das ist der Satz, der oben drüber steht. Und dann kann es nicht so gemeint sein, dass es eine einseitige Unterordnung geben soll, dass also einseitig nur die Frauen jetzt den Männern gehorchen und untertan sein sollen, sondern es ist auf beide Geschlechter zunächst mal bezogen. Und dann wird es ausgeführt. Und dann wird nach meinem Verständnis es so ausgeführt, dass das immer auch was damit zu tun hat, was braucht das Gegenüber. Mhm. Ja, also was ist für das Gegenüber irgendwie besonders von Bedeutung? Und Paulus sagt an der Stelle, also das, was Frauen am allermeisten brauchen, ist Liebe.
Mhm.
Und was Männer am meisten brauchen, ist Respekt.
Mhm.
Ja? Und deshalb soll jeder freiwillig dem anderen das geben, was er am meisten braucht. Aber das begründet keine Herrschaft, sondern das ist ein Aufeinander, also Rücksicht nehmen, ein sich aufeinander einstellen.
Ja.
Ja, und deshalb ist es wieder keine Frauenfeindlichkeit.
Mhm.
Es bleibt noch eine Stelle übrig. Die finde ich am schwierigsten, muss ich sagen. Und ich kann nur sagen, also ich glaube nicht, dass so wie ich es vorhin dargestellt habe, dass das wirklich die Sicht von Paulus ist. Mhm. Also dass er jetzt wirklich den Frauen praktisch die Schuld am Sündenfall gibt. Es ist vom Ablauf her so gewesen, ja. Und aber ich kann mir ehrlich gesagt aufgrund jetzt aller anderen Aussagen, die wir jetzt betrachtet haben, nicht vorstellen, dass hier drin irgendwo eine grundsätzliche Verurteilung oder Abwertung der Frau liegt. Mhm. Ja, also mehr kann ich jetzt im Moment zu der Stelle nicht sagen.
Okay, ja.
Aber denke mal, dass von daher sich das Ganze so relativiert. Und deshalb sage ich auch, es ist wichtig, von wo aus betrachten wir das Ganze. Ja? Mhm. Wir neigen immer dazu, selektiv wahrzunehmen. Und das heißt also, wir sehen das eine, was uns jetzt gerade ins Auge sticht. Und dann kann man natürlich mal über so eine Aussage, dass die Frau schweige in der Gemeinde, kann man natürlich mal so richtig stolpern und sagen, boah, das ist ja, und da kann ich mich so richtig reinsteigern. Ja.
Ja.
Wie gesagt, ich würde erstmal einladen, das auch mal aus der anderen Perspektive zu sehen, was war damals normal, das ist die eine, und dann vom Grundsätzlichen zum Speziellen zu gehen. Und dann sieht man ganz deutlich, dass die Bibel jetzt nicht frauenfeindlich ist, sondern im Gegenteil, Frauen als gleichwertig und gleichbedeutsam und wichtig ansieht, wie eben auch Männer.
Ja, das ist auch ein guter Schluss zum Ende.
Ein Schluss zum Ende, ja.
Oh, ein guter Satz zum Ende. danke für die Antwort. Und wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt, dürft ihr die uns natürlich sehr gerne schicken. Unter jeder Folge gibt es einen Link. Und da kommen dann die Fragen zu uns quasi. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Okay, bis dahin.
Ciao.
Ciao.